So, guten Morgen miteinander. Wir haben in der letzten Zeit, in den letzten Gottesdiensten, Lieder angeschaut, Lobpreislieder, den Text vertieft angeschaut. Werden wir heute auch machen. Wir werden euch jetzt, oder werden euch jetzt zwei Lieder vorlesen. Sie sind aber etwa vor 3000 Jahren geschrieben worden. Sie überliefern Toni Song. Da könnte man dazu dichten lassen. Es gibt sicher Dichtungen dazu. Aber es sind Lieder, die der König David geschrieben hat, und es sind Lieder, die er eigentlich zum Ausdruck bringt, wie er sein Leben mit Gott lebt. Und das ist extrem spannend. Weil der David ist einer, der ist eigentlich mit Gesetzten berufen worden, als Jüngling, Knabe könnte man sagen, so, irgendetwas um 20 herum, gesalbt worden zum König. Und das ist er etwa noch plus minus 10 Jahre gegangen, bis er definitiv König geworden ist, wirklich, bis er das Amt antreten konnte. Und auf diesem Weg hat ihn Gott mitgenommen, und er ist den Weg gegangen. Was sehr spannend ist eigentlich, dass Gott im Leben von David, und eigentlich das bei uns auch so, mehr im Hintergrund gewirkt hat, ohne dass er es gemerkt hat, als dass irgendwie grosse Sachen passiert sind. Und das möchte ich mir zusammen anschauen, diesen Morgen. Ich werde euch den Psalm 3 und 4 lesen. Dann könnt ihr das eigentlich so ein bisschen anschauen, wie der König David seine Lieder geschrieben hat. Es ist so, dass er eigentlich immer am Anfang seine Anliegen, das, was ihn beschäftigt hat, dort, wo er seine Herausforderungen, seine Baustelle im Leben hatte, hat er eigentlich Gott gebrungen. Nachher hat er eigentlich Gottes Vertrauen ausgesprochen, und im dritten Schritt hat er ihm dann gedankt, dass er eingreifen wird oder eingegriffen hat, je nachdem. Also, wir lesen zusammen erst den Psalm 3 und 4. Ein Lied König Davids aus der Zeit, als er vor seinem Sohn Absalom fliehen musste. O Herr, überall bedrängen mich Feinde, so viele haben sich gegen mich verschworen. Sie spotten, der ist erledigt, selbst Gott kann ihnen nicht mehr helfen. Aber du, Herr, nimmst mich in Schutz, du stellst meine Ehre wieder her und verhilfst mir zu meinem Recht. Ich schreie zum Herrn, hilf mir doch. Er hört mich in seinem Heiligtum und antwortet mir. Darum kann ich ruhig einschlafen, denn ich weiß, Gott beschützt mich. Ich fürchte mich nicht vor meinen Feinden, auch wenn mich zu Tausenden umzingeln. Greif ein, mein Gott, weil du mir schon oft geholfen hast, weiß ich auch jetzt. Du wirst meinen Feinden ins Gesicht schlagen und ihre Kräfte zerbrechen. Ja, der Herr lässt uns niemals im Stich. Herr, schenkt deinem Volk Frieden und Glück. Oder Psalm 4. Auch ein Lied Davids mit Saiteninstrumenten zu begleiten. O Gott, hörst du nicht meinen Hilfeschrei? Du bist es doch, der für mich eintritt, der mich verteidigt, als ich vor Angst gelähmt nicht mehr weiter wusste. Hast du mir den rettenden Ausweg gezeigt, so hilf mir auch jetzt und erhöre mein Gebet. Ihr Mächtigen im Land, ihr missbraucht euren Einfluss, ihr zieht meine Ehre in den Dreck und verbreitet Lügen. Ihr habt Freude daran, mich zu verleumden. Wenn hört ihr endlich auf damit? Begreift doch, wer Gott die Treue hält, steht unter seinem besonderen Schutz. Er hört mich, wenn ich zu ihm rufe. Plant nichts Böses mehr gegen mich, auch wenn ihr zornig seid. Nehmt euch Zeit, besinnt euch und gebt endlich Ruhe. Wenn ihr Gott Opfer bringt, dann denkt daran, dass er euer Herr ist und vertraut ihm. Viele jammern, wann wird es uns endlich besser gehen? Herr, lass uns deine Nähe erfahren, damit wir wieder aufatmen können. Und wirklich, du hast mich wieder froh gemacht, während andere sich nur über eine reiche Ernte freuen können, ist meine Freude viel größer. Ich kann ruhig schlafen und wenn kein Mensch zu mir hält, denn du, Herr, beschützt mich. Das ist eine gute Nachricht, die ich hier habe. Das ist vom Text ein bisschen abweichend. Ich glaube, es war keine Version verfügbar gewesen, das ist nicht so tragisch. Mir geht es eigentlich so, dass das, was ich in der Bibel verstehe, mehr wacht als das, was ich nicht verstehe. Vielleicht geht es euch ähnlich. Gut. Das war eine Situation vom Absalom, vom David, wo der Absalom, das war relativ spät im Regierungstätigkeit von David, wo ihm der Absalom eigentlich wollte das Königreich abjagen. Also er hat ihn öffentlich gestürzt, könnte man sagen. David ist dann zu Jerusalem raus. Der Absalom hat nachher die Herrschaft übernommen, ist aber dem David nachgejagt und wir kennen die Geschichte. Das war für David eine Situation, die nicht einfach war, Es hat schon viel gegeben, dass Könige gestürzt worden sind. Aber den eigenen Sohn, dem Vater am Leben betrachtet, ist das sehr speziell herausfordernd. Der David ist zur Haltung gekommen, die er hier schreibt. Es war eine Entscheidung. Er hat viele Erfahrungen gemacht, dass er auf die Führung von Gott sich verlassen kann. Und hat auch gelernt in seinem Leben eigentlich, dass auch wenn er vor einer schwierigen Situation steht, dass er eigentlich weiss, Gott ist bei ihm. Wir möchten zusammen zwei Geschichten anschauen. Das eine ist der Saul, das andere ist der David. Der Saul war der erste König. Ist rund vor plus minus 3000 Jahren ist er gesalbt worden zum König. Und der David war nachher eigentlich der zweite König von Israel, der der Ablöser ist vom Saul. Wir möchten erst den Saul anschauen. Der Saul war ein Mann, der berufen wurde, eigentlich aus einer Familie raus, aus dem Stamm Benjamin. Das war eigentlich der kleinste oder einer der kleinsten Stämme in Israel dann zumal. Und die Israeliten haben gesagt, wir möchten die Könige, so wie das die anderen Länder auch haben um uns herum, weil wir möchten denen gleich ziehen. Und der Samuel hat nachher das vor Gott gebracht und Gott hat ihm gesagt, gib Israel einen König. Der Samuel hat gesagt, schau, sie setzen mich ab und ich weiss ja auch nicht mehr als oberster Herrscher, als oberstes Führungsorgan. Und Gott hat gesagt, das ist für mich nicht das Problem, wir geben einen König, wenn sie den wollen. Und hat nachher das auch so eingefädelt, dass er eigentlich den Saul berufen hat als König von Israel, als erster König. Jetzt kommt in 1. Samuel 9, 1 und 2. Im Gebiet des Stammes Benjamin lebt ein wohlhabender und angesehener Mann namens Kisch. Sein Vater war Abiel, sein Großvater Zeror. Zeror wiederum stammte von Bechorat ab, einem Sohn Afiachs, der ebenfalls aus dem Stamm Benjamin kam. Kisch hatte einen Sohn mit Namen Saul, der sah gut aus, war stattlich und kräftig gebaut, einen Kopf grösser als alle Israeliten. Außer so rein österlich könnte man sagen, das ist ein Mann, der etwas darstellt. Also er ist gross, das weiss man, grosse Mann, so ein bisschen. Die repräsentiert eigentlich etwas, ohne dass sie etwas müssen sagen müssen, mit ihrem Erscheinungsbild. Ob das dann natürlich nachhaltig sei, das ist in einem anderen Buch geschrieben. Also, rein von dem her hat er imposante Erscheinung gehabt. Gott hat den Saul erwählt. Und hat das, ich habe vorhin gesagt, oder ich meine im Sinne, Gott führt mehr im Verborgenen, wo wir es gar nicht merken, als dass wir es merken, so offiziell. Was ist passiert? Die Esel sind fortgelaufen. Das ist heute keine Esel mehr, aber weiss doch nicht, irgendwie ein Auto ist verreckt am Morgen oder so. Die Esel sind fortgelaufen. Das heisst, du kannst nicht mehr bauen, kannst nicht mehr machen, hast einfach das Arbeitsgerät, ist nicht mehr. Die Motorsage, ich habe keine Moschel mehr, gell, irgendwie so ähnlich. Die Esel sind weg. Und der Vater hat befohlen, am Kisch nimmst du einen Knecht mit. Der Kisch hat dem Saul befohlen, nimm einen Knecht mit und dann geht Esel suchen, wir brauchen die wieder. Und so ist eigentlich, sind die 12 gebrochen und die Esel suchen. Sie haben sie nicht gefunden und dann hat der Knecht gesagt, hier in der nächsten Stadt lebt der Prophet, komm, wir gehen doch den fragen. Kostet es nichts, schadet es nichts, so nach diesem Motto, vielleicht kann ich helfen, vielleicht ein Prophet mit übersinnlichen Fähigkeiten, ist begabt von Gott. Vielleicht kann es das auch die Esel her sein. Also, haben sie gemacht. Und zugleich lesen wir im 1. Samuel 9, 15, 16, spannender Vers, der Herr hatte Samuel schon einen Tag zuvor gesagt, morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Gebiet Benjamin zu dir schicken. Ihn sollst du zum König über mein Volk salben, er wird Israel von den Philisten befreien. Denn ich habe die Not meines Volks gesehen und seinen Hilfeschrei gehört. Also Gott hat eigentlich die Esel fortlaufen auf der einen Seite, ohne dass der Saul überhaupt gecheckt hat, um was das geht. Oder? Er hat zugleich Samuel hat er vorbereitet und gesagt, oh, da kommt einer. Und das ist eigentlich der Weg, den ich mit dem Volk Israel gehe, für die Königswahl so können zu machen. Das war kein Zufall, die ganze Geschichte, sondern es war wirklich eingefädelt von Gott. Und so ist der Saul eigentlich zum König gesalbt worden. und hat ihn bestätigt als zukünftiger König. Er ist dann weitergegangen, der Samuel hat ihm gesagt, als er gesalbt war, du wirst jetzt eine gewisse Sache erleben, also du wirst drei Männer treffen, der eine hat ein Brot bei sich, der andere ist etwas, du wirst nachher zu Prophetenschüler kommen, du wirst dort ekstatisches Erlebnis können machen so. Und wenn das alles zusammen eintrifft, das ist eine Bestätigung, dass Gott mit dir ist und dass die Salbung, dass die real ist und dass die vor allem auch eintreffen wird. Es ist ja so gekommen und dann hat der Samuel dem Saul gesagt, wenn das alles eintrifft, dann mach, was dir vor die Hände kommt, mach das, was dir begegnet und dann gehst du deinen Weg. Also dort hat der Saul zum Start von seinem Königtum ein könnte sagen, ein Wunder erlebt oder so. Man geht nicht mit Gott, wo er wirklich sieht, das ist nicht einfach per Zufall, sondern das hat Hänge und Füße, das ist von Gott gelenkt worden. Wir lesen das noch im Psalm, 1. Samuel 10, 7 geht es dort. Wenn all diese Zeichen eintreffen, dann tu einfach, was dir in den Sinn kommt, denn Gott ist mit dir, hat die Zusage gehabt. Also der Saul hat den Start mit Gott zusammen. Das ist ganz interessant. Das ist dann weitergegangen. Der Saul hat da Nachkommen gehabt, Söhne. Einer von Jonathan, eigentlich der bekannteste. Sie haben Siege gefeiert über die Philister. Sie haben dort einen extremen Kampf in diesem Gebiet mit den Israeliten und den Philister. Und jetzt möchte ich mir eine Stelle lesen, wo wir plötzlich sehen, der Saul hat sich plötzlich nicht mehr auf Gott verlassen. Er hat plötzlich das Hefti selber in die Hand genommen. Das sehen wir im 1. Samuel 13, 5 bis 14. Vielleicht lese ich da nicht ganz aus. Auch die Philister rüsteten sich zum Krieg. Ihr Herr umfasste 3000 Streitwagen, 6000 Mann Besatzung und eine ungeheure Menge Fußsoldaten. Also extrem viel. Unzählbar wie der Sand am Meer. Als die Israeliten die Übermacht der Philister sahen, der ihr eigenes Heer niemals gewachsen sein konnte, verkrochen sie sich in Höhlen, Dickichte und Felsspalten, in Grabhöhlen und Zisternen. Einige flohen sogar über den Jordan in die Gebiete von Gad und Gilead. Denkbar schlechte Voraussetzung für einen Krieg zu gewinnen, wenn die Soldaten davonlaufen, wenn sie sich verkraken, wenn sie weggehen, und du stehst plötzlich mit Barren da und hast ein solches Riesenheer gegenüber. Ihr wisst vielleicht, es hat schon andere so Geschichten gegeben in den Richtern. Dort hat Gott sogar abgesondert. Dort hat er am Schluss gesagt, mit 500 Mann werdest du ein Riesen herschlagen bei einem Richter. Das schauen wir jetzt nicht, aber Gott hat dort schon mit ganz wenigen Soldaten eine Schlacht geschlagen. Was interessant ist, wenn wir dort weiterlesen, Saul war immer noch in Gilgal. Die Männer, die bei ihm waren, zitterten vor Angst. Samuel hat Saul befohlen, eine Woche auf ihn zu warten. Das ist eigentlich der Befehl, du wartest, bis ich komme. Es geht eine Woche. Doch als Samuel nach einer Woche immer noch nicht in Gilgal erschienen war, verlor Saul die Geduld. Denn seine Leute begannen schon davon zu laufen. Er ließ die Tiere für das Brand- und Dankopfer holen und brachte selbst das Opfer dar. Also, er hat statt gewartet, hat er gesagt, ja, bei diesem Machtverhältnis sollte ja schon Gott im Boot haben. Sonst ist er definitiv nicht gut. Also, jetzt haben wir das Zeug selber getan, ich werde opfern, dann ist eigentlich Gott wohlgestimmt, dann mit im Boot und dann hätte man eventuell noch eine Chance. Das ist etwa so meine Interpretation von diesem Vorgang. Kaum war er fertig, da kam Samuel, Saul ging ihm entgegen, um ihn zu begrüßen. Doch Samuel stellt ihn sofort zur Rede. Was hast du getan? Saul versuchte sich zu rechtfertigen. Die Soldaten begannen schon davon zu laufen, weil du nicht pünktlich zur abgemachten Zeit hier warst. Die Philister haben sich in Michmas zum Kampf aufgestellt und ich musste befürchten, dass sie uns jeden Moment in Gilgal angreifen. Seht ihr, Zef selber die Tank noch, hat der Situation nachhelfen, statt dass er auf Samuel gewartet hat, wie er uns gesagt hat, und nachher eigentlich dort über Samuel die Weisung von Gott bekommen hat, wie geht das Ganze weiter. Und wie können wir in der Situation rauskommen, und das zwar, ich bin fast überzeugt, wenn ich später lese, Gott hat dem Saul einen Weg gezeigt und hat ihm der geholfen, dass er den Krieg gewonnen hat. Der Saul hat dort nicht auf Gott vertraut, er hat gesagt, er hat selbst selber in die Hand genommen, dass er gesagt, ich vertraue Gott, wenn Samuel gesagt hat, wart, dass er hat gesagt, also gute Warte, weil der Samuel hat die Weisung von Gott bekommen und nachher ihn dort können weiterzuführen. Und wenn er gewartet hat, bin ich überzeugt, dann hätte er sich aus der Schlacht führen gehen. Was für mich bemerkenswert ist, der Saul hat eigentlich, als er zum König gesalbt worden ist, tiefe Erlebnis gehabt mit Gott. Er hat dort Gott lernen kennen, auch immer durch. Er hat gewusst, dass Gott mit ihm ist. Und doch hat er eigentlich hier selber gehandelt. Und das ist so ein Phänomen, das wir nicht nur beim Saul, bei anderen sehen. Und denke, das ist etwas, was wir für uns auch müssen prüfen oder können prüfen. Wenn wir in Situationen sind, nehmen wir das Heft selber in die Hand, handeln wir selber oder sagen, nein, da wollen wir wirklich mit Gott gehen, da wollen wir wirklich warten. Oder mit ins Boot hineinholen und nachher gewisse Schritte tun. Wir gehen weiter im 1. Samuel 14, 24, 26, war eine andere Situation. An diesem Tag mussten die israelitischen Truppen hart kämpfen und gerieten zeitweise in große Bedrängnis. Saul drohte ihnen, verflucht sei, wer von dem Abend irgendetwas isst, bevor ich mich an meinen Feinden gerecht habe. So aß den ganzen Tag hindurch niemand, auch nur den kleinsten Bissen. Dabei gab es in dieser bewaldeten Gegend viele wilde Bienenvölker, so dass überall Honig zu finden war. Wir wissen, wenn man müde ist, muss irgendetwas zu dir nehmen, sonst magst du schlicht einfach nicht mehr. Und wieso, dass der Saul eigentlich einen fatalen, falschen Befehl gegeben hat, ist nicht ersichtlich. Sie waren erschöpft und sie hätten dort einen riesen Sieg können ringen, aber durch das, dass der Saul diesen abstrusen Befehl gegeben hat, ist es leider so gewesen. Also, auch dort wieder irgendwie etwas gemacht, wo er einfach etwas in die Hand genommen hat, aber leider einfach das Falsche. Auch hier, er hat Gott und seine Möglichkeiten nicht gekannt. Er hat auf Gott vertrauen können, weil wenn es so ein Befehl ist, hast du ja vielleicht eine gewisse Absicht. Aber er hat so wissen, dass ein müdes Volk, ein Volk, das nicht gestärkt ist, ein Volk, das nicht Kraft hat, dass das eigentlich nicht die Leistung kann bringen kann, für das, was es Beruf wäre und hätte können bringen. Wir möchten die neue Geschichte lesen. Das ist der 1. Samuel 15, 1 bis 3. Das war die Situation, wo er gegen die Amalekiter gekämpft hat. Das war eine Geschichte, dann zumal, wo Israel durch die Wüste gewandert ist und die Amalekiter haben das Volk Israel nicht durchgelassen oder bekämpft. Und dort haben sie nachher, hat Gott eigentlich die Amalekiter bestrafen. Eines Tages kam Samuel zu Saul und sagte, der Herr hat mich damals beauftragt, dich als König über sein Volk Israel einzusetzen. Nun ist es an dir, den Befehl zu gehorchen, den der Herr dir heute gibt. Der Herr, der allmächtige Gott, hat gesagt, ich habe noch nicht vergessen, was die Amalekiter meinem Volk angetan haben. Als die Israeliten damals unterwegs waren von Ägypten nach Kanaan, versperrten die Amalekiter ihnen den Weg. Darum sollst du nun gegen dieses Volk in den Kampf ziehen, du sollst es restlos auslöschen, verschone nichts und niemanden, sondern töte Männer, Frauen, Kinder und Säuglinge, Rinder und Schafe, Kamele und Esel. Also relativ ein brutaler Krieg gewesen. Das ist eigentlich in heutigen Orten das Makaber. Das war einfach eine andere Geschichte gewesen, andere Situationen. Und dann lesen wir nachher vom Vers 8 an. Das ganze Volk wurde mit dem Schwert niedergemetzelt. Nur Agag, ihren König, nahm Saul lebend gefangen. Ihn verschonten Saul und seine Soldaten, auch die besten Schafe, Ziegen, Lämmer, Rinder und das Mastvieh ließen sie am Leben. Alle gesunden und kräftigen Tiere waren ihnen zu schade zum Schlachten. Sie töteten nur das schwächliche Vieh, von denen sie sich keinen Nutzen versprachen. Da sagte der Herr zu Samuel, ich bereue es, dass ich Samuel zum König gemacht habe, denn er hat mir den Rücken gekehrt und meinen Befehl nicht ausgeführt. Samuel wurde sehr zornig und betete die ganze Nacht laut und eindringlich zum Herrn. Am nächsten Morgen macht er sich auf den Weg zu Saul. Ihm wurde berichtet, der König ist in die Stadt Karmel gegangen und hat dort ein Siegesdenkmal aufgestellt. Dann ist er weiter nach Gilgal gezogen. Als Samuel in Gilgal ankam, begrüßte Saul ihn fröhlich und sagte, ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Woher er die Aussage hat, ist mir ein Rätsel. kurz vorher hat der klare Befehl bekommen von Samuel, das und das musst du machen. Du hast ganz klaren Befehl, was muss sein, oder? Und er hat diesen Teil ausgeführt, oder? Und hat gesagt, ich habe ihn ausgeführt, oder? Ob er unter Druck war von den Soldaten oder ob er selber einfach hat gesagt, bestimmt hat, wir machen das anders, als das Samuel ihm das im Auftrag von Gott gesagt hat, ist nicht ersichtlich. Aber er hat gesagt, ich habe den Befehl des Herrn ausgeführt. Und dann hat er Samuel gefragt, woher kommt dann das Gebrüll und Geblöke, das ich höre, fragte Samuel. Das hört sich an, aber als viele Rinder, Schafe und Ziegen hier in der Nähe seien. Er hat es ja genau gewusst, er hat einfach die Frage gestellt, das ist noch ein bisschen unterschwellig. Die haben wir von den Amalekiten mitgenommen, antwortete Saul. Die Soldaten wollten die besten Rinder, Schafe und Ziegen nicht einfach niedermetzeln. Sie haben Gewinn gesehen, sie haben das Geld geschmeckt oder den Trag oder was auch immer. Um sie dem Herrn, deinem Gott, als Opfer darzubringen. Ich bin nicht so sicher. Doch sonst habe ich alles und jeden umgebracht. Wenn er schon den Befehl hatte, von Gott eigentlich dort aufzuräumen, wieso sagt er die Antwort, ja, wir hätten seinen Gott als Opfer bringen, es wäre ja das Gleiche rausgekommen schlussendlich. Oder? Mit der Opferei hätte es ein bisschen mehr Arbeit gegeben, dieser wäre es ein bisschen schneller erledigen gewesen. Also, was er dort wörtlich hat beabsichtigt, ist nicht ersichtlich. Da unterbrach ihn Saul, hör auf damit. Hör doch mit dem dummen Geschnurr auf, sozusagen, oder? Der Herr hat in der letzten Nacht mit mir geredet, ich habe dir etwas auszurichten. Sprich nur, ich höre, sagte Saul. Und Samuel fuhr fort. Als du zum Oberhaupt über das ganze Volk wurdest, kamst du dir selbst klein und unwürdig vor. Doch der Herr hat gerade dich als König über Israel eingesetzt. Es geht weiter. Wir haben nachher, überspringen jetzt ein bisschen. Der Saul hat dann gesagt, oh, das war auch jetzt nicht so gut gewesen. Das war auch doch ein Fehler gewesen. Und dann sagt er, das ist eine ganz interessante Stelle. Es sind nur die Besten von all den Tieren, die vernichtet werden sollten. Das Volk ließ sie leben, um sie hier in Gilgal, dem Herrn, deinem Gott zu opfern. Das hat er noch einmal gesagt. Dann sagt der Samuel, was denkst du? Worüber freut sich der Herr mehr? Über viele Brand- und Schlachtopfer oder über Gehorsam gegenüber seinem Willen? Ich sage dir eins, Gehorsam ist wichtiger als das Schlachten von Opfertieren. Es ist besser, auf den Herrn zu hören, als ihm das beste Opfer zu bringen. Auflehnung ist ebenso schlimm wie Zauberei und Eigensinn ist nicht anders als Götzendienst. Weil du es abgelehnt hast, den Befehl des Herrn auszuführen, hat er dich als König abgesetzt. Du wirst nicht mehr lange regieren. Und dann kommt das, da bekannte Saul, ich habe gesündigt. Ich habe den Befehl des Herrn und seine Anweisungen nicht befolgt. Denn ich hatte Angst, mich meinen Soldaten zu widersetzen und ließ ihnen daher ihren Willen. Voilà, endlich hat er es gesagt, oder? Endlich hat er Farbe bekannt und gesagt, das ist der Grund gewesen. War eigentlich der erste Schritt gewesen. Dann hat er gesagt, vergib mir bitte diese Sünde. Also, das sagt er zum Samuel. Das ist die falsche Person. Wirklich die falsche Person, die er angesprochen hat. Er hat vor Gott müssen auf die Knie und sagen, hey, da habe ich wirklich in den Bock geschossen. Das ist jetzt wirklich in die Hose, buchstäblich, oder? Hat aber Samuel abgelassen und gesagt, vergib mir da die Sünde. Und nachher kommt von mir ein ganz interessanter Satz. Und komm mit mir zu den anderen zurück, damit ich in deiner Gegenwart, in deiner Samuels Gegenwart, den Herrn anbete. Mir kommt es so über, ich weiß nicht, mir kommt es über, als sagt der Saul, es war ein Fehler gewesen, vergib dummer Sünde, oder? Nicht Gott, vergib dummer Sünde. Er schaut Samuel an. Und er sagt, komm mit vor das Volk, dass wir eigentlich dort zusammen können geschlossen auftreten, oder? Geschlossenheit markieren. Und im Prinzip, dass das Handeln, das ich hier verbockt habe, das wird überdünkt. Er ist nicht zu Gott gegangen, oder? Sie saßen vor dem Volk gut dastehen. Ein krummes Ding, das gelaufen ist, unbegradigt lassen, ist ihm wichtiger gewesen, aus Ansehen, als dass er von Gott herwärts und gesagt hat, da habe ich einfach jetzt, das ist krumm gelaufen. Da habe ich in meinem Leben krumme Ziele geschrieben. Da war etwas nicht gut gewesen. Und statt dass er Gott Buße da hat, beim David sehen wir es dann noch, hat er sich im Prinzip vor dem Volk rechtfertigen wollen und hat das Gesicht nicht verlieren. Und das ist, in gewissen Situationen, ist es nicht so gut, wenn man so handelt. Gut. Das war so ein Geschichte vom Saul. Also, ich will den Saul nicht einfach schlecht machen, das wäre gar nicht, weil der Saul war ein Berufniger gewesen. Es war ein gesalbter König von Gott. Er hat einfach Möglichkeiten, die ihm Gott gegeben hat, hat er leider nicht genutzt. Weil Gott hat ihm gesagt, ich will mit dir ein Reich aufbauen, wie es David später gesagt hat, also ein ewiges Reich. Also, das heisst eigentlich, wo nachher Jesus zu Hause wäre, hat er Zusage gehabt. Aber durch die paar Ereignisse, wo er auf die Prüfung gestellt worden ist, wo er hat Gott so vertrauen, hat er es nicht gemacht. Er hat die Hälfte in die eigene Hand genommen. Und Gott ist einer, der eigentlich sagt, ich will mit euch Menschen zusammenarbeiten, dass ihr euren Part macht und ich mache meinen Part. Und das gibt dann zusammen eigentlich eine gute Sache. Wenn sich jemand eigentlich neben durch Gott bewegt, dann klammert er in seinem Leben Gott aus. Und dann wird das schwierig, wenn er Gott ausklammert, dass nachher das im Prinzip ein Miteinander geht. Also, in unseren Beziehungen, wenn wir irgendwie jemanden ausklammern, können wir nicht mit ihm zusammenarbeiten. Das ist nicht so schwierig zu begreifen, oder? Und wenn man zusammenarbeiten mit jemandem, einen gemeinsamen Weg gehen will, dann muss man gegenseitig können vertrauen und gegenseitig können sich kennen, so dass man weiss, wie gehen wir miteinander, oder wie sind wir miteinander unterwegs. 1. Samuel 16, 1 bis 3. Wir wechseln zum David. David war eigentlich der geliebte Liebling. Schließlich sprach der Herr zu Samuel: Wie lange willst du noch um Saul trauen? Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, fülle es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum König auserwählt. Doch Samuel wandte ein: Wie kann ich dorthin gehen und so etwas tun? Saul bringt mich um, wenn er davon erfährt. Das ist naheliegend. Wenn natürlich der Saul erfährt, dass da irgendeiner seinen Ersatz saubert, dann wird das ein bisschen schwierig. Hat mit Recht eine rechte Ehrfurcht gehabt von dem. Und er hat gesagt, lass den Isai zu dem Opferfest ein. Was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Ich werde dir genau zeigen, welchen Sohn du zum König salben sollst. Das war die Ausgangslage. Der Samuel hat den Auftrag bekommen. Er ist gegangen nach das Bethlehem zum Isai. Und nachher haben sie das Mittag gegessen. Und nachher, also sie haben sich zu Tische gesetzt. So. Und nachher sind die Söhne gekommen. Der erste wieder so. Hey, Kasten. Ein bisschen auch sie, ein bisschen breiter und so. Samuel hat mal, das ist genau der, oder? Wieder so. Die Erscheinung hat ihm den Eindruck gegeben, das ist genau das. Wir müssen doch eine stattliche Erfahrung, oder? Also wenn man schaut, 7 Söhne, also 8 Söhne mit dem David. Vielleicht hat es noch die Tochter gegeben zwischen, aber sie irgendwie neu, man ist der 10, 12 Jahre zwischen oder 15 Jahre. Vom Jüngsten zum Ältesten. Wir haben den Erfahrungsten, der am meisten darstellt, also der, der schon gewisse Lebenserfahrung hat. Das war der Rabbi Nadab, hat ihm Saul vorgestellt. Gott sagt, nein. Und nachher ist der Nächste gekommen, das ist der, muss ich schauen. Der Isai, der Schamma ist gekommen, es hat noch ein paar gehabt, und Gott hat ihm gesagt, nein, das ist es nicht. Und Gott hat dem Samuel gesagt, schau nicht die Postur an. Schau nicht, was du siehst. Schau nicht das an, wo eine gewisse Erscheinung gibt oder ein gewisses Outfit hat, sondern ich schaue etwas ganz anderes, ich schaue das Herz an. Ich schaue, was ist in diesem Menschen drin. Ich schaue das, was eigentlich in diesem Zusammenspiel zwischen Gott und Mensch, was ist angelegt in diesem Herz drin. Weil wir sehen später, wenn man es ein bisschen weiter liest, hat es noch ein bisschen Quereleien gegeben und noch ein bisschen Neid unter diesen Brüdern. Gehört dazu, der Jüngste, der Kleinste oder der Schmächtigste König wird. Und die eigentlich das Gefühl hatten, wir wären sie doch rein schon von unserem Können her. Sie es nicht, ist, kann ein bisschen Probleme geben. Dann sind die 7 Söhne vorbei, dort, oder? Sie sind gestanden da. Sonst ist man schon vorgekommen wie eine Motorschau fast, oder? Sie sind da vorbeigelaufen und so. Samuel hat geschaut, wieder gesagt, nein, geht nicht, Daumen drunter, oder? Dann am Schluss hat er gesagt, ja, hallo jetzt, oder? Jetzt bin ich doch hierher gekommen, alle Söhne angeschaut, hast du keinen mehr da? Und Gott hat gesagt, das ist, was soll das eigentlich, oder? Und wie sei gesagt, du sei, hast du nicht einen Ort? Hast du noch einen? Oder? Hast du noch einen, oder? sagt die sei, oh, genau, der David da hinten da bei der Schaf. Bei der Schaf ist der David, oder? Beinahe vergessen. Der Jüngste, oder? Der Kleinste, der Unerfahrenigste. Und nachher sagt er dort, der Samuel, aber sind das wirklich alle deine Söhne? Lese ich es noch kurz. Nein, der Jüngste fällt noch, antwortete Isai. Er aus den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Samuel auf, lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht an die Festtafel setzen, bevor er da ist. Sie sind der David Goneichen, was wir kennen die Geschichte. Gott hat gesagt, das ist genau der. Der Botti. Und der ist dann gesaubert worden. Und er hat dann eine ganz interessante, aber auch eine schwere Zeit gehabt zum Teil. Es war nicht ganz einfach für Samuel, für David. Weil er ist eigentlich nachher etwa 10 Jahre lang in der Schule von Gott gewesen. Das war ganz spannend gewesen. Wir wissen es, der Saul ist schwermütig geworden, weil es geheissen hat, der Geist Gottes ist nicht auf David eigentlich, und hat den Saul verloren. Und der sehen wir nachher, ist er schwermütig geworden. Also, dem würde man auch so heute sagen. Es hat noch keine Psychopharmaka gegeben, so, das war noch nicht, aber was es gegeben hat, ist unter anderem Musik. Und dann haben ihm Berater gesagt, du soll, wenn dir der böse Geist, also wenn es dich drückt, wenn du schwermütig wirst, wir schauen, dass jemand kommt, kann Musik machen und dir so Linderung gibt, also, wo dir eigentlich wieder hilft, dass du wieder so zu diesem Loch rauskommst. Jetzt, spannend ist ja gesehen, auch, weil nachher hat Diener gesagt, oh, du, ich wüsste hier einen zu Bethlehem, ein Bursch, sieht gut aus. Sagen Typ, kann so wunderbar Harfe spielen, oder? Da wäre einer für dich. Das ist der David gewesen, oder? Ihr seht hier, das Handeln von Gott. Es hat keine Vision gehabt. Es ist kein Prophet gehabt. Es hat nicht irgendjemand gesagt, eine Eingebung gehabt, einen Traum gehabt, gang nach Bethlehem, such den David, du bringst ihn zum König. Das war nicht so gewesen. Ein Diener hat den Gedanken gehabt, hat den gesehen und hat gesagt, oh, ich habe doch den gesehen, oder? Merkt euch das, eigentlich ist ja im Alltag, wie manchmal kommt bei euch so quere Gedanken rein, ein gutes Gespräch, Begegnung mit irgendjemandem, unauffällig, unspektakulär, simpel, und hinter dir denkst, hey, nochmal, das war jetzt noch gut gewesen. Hat mir jetzt irgendwie gut getan? Hat mir irgendwie geholfen? Hat mir ermutigt, was auch immer? Und so ist eben, das ist ganz spannend, so führt Gott. Und das Führen von Gott, den Aspekt müssen wir in unserem Leben wirklich jeden Tag in Betracht ziehen. Also, der David ist in den Königshof gekommen. Jetzt könnte ich die Frage machen, ja, yeah. Hat er dort noch mal Harfe gespielt? Oder ein bisschen im Saul geholfen? Könnte man jetzt fragen. Was hat der David für eine Aufgabe gehabt? König sein, oder? Er war gesalbt. Also, er hätte ja das Handwerk müssen lernen, neu in einem Ort. Geht nicht anders. Jeder von uns hat eine Stiftung gemacht, irgendwie zwischen, weiss ich nicht, wie viel Jahren, oder? Wenn man ein bisschen weitergeht, gibt es noch mehr, oder? Oder David hätte die Stiftung müssen. In die Königsstiftung, könnte man jetzt dann sagen. Und Gott hat ihn hergenommen. Das Harfenspielen. Ganz simpel. Nichts unspektakulär. Item. Und so hat Gott, das sehen wir, hat Gott eigentlich David vorbereitet auf das Amt, das er dort etwa 10 Jahre später, hatte. Ich möchte noch die Geschichte lesen, die kennen wir alle. 1. Samuel 17, 12 bis 16. David, der Sohn Isais aus Bethlehem in der Gegend von Ephrata in Juda, hatte 7 Brüder. Isai war zu einer Zeit, als Saul König wurde, schon zu alt für den Kriegsdienst. Seine 3 ältesten Söhne jedoch waren Sauls Aufruf gefolgt und mit ihm in den Kampf gezogen. Der älteste hieß Seliab, der 2. Abinadab und der 3. Shamma. Da haben wir sie wieder. Das ist kein König geworden übrigens. David war der Jüngste. Hin und wieder kehrte er von Sauls Königshof nach Hause zurück. Der Riese Goliath stellte sich schon seit fast 6 Wochen jeden Morgen und jeden Abend zwischen den beiden Herren auf und forderte die Israeliten aus der psychologischen Kriegsführung, wie man schon den kennt. Das ist nicht etwas Neues. Nachher hat Riese zum David gesagt, schau doch einmal nach deinen Brüdern. Eines Tages heisst es. Einfach so. Hat er im Himmel, hat einen guten Gedanken gehabt, der Vater hat gesagt, los, geh zu den Söhnen, bring etwas zu essen mit, dort hast du noch nicht so Versorgung gehabt wie heute, bring etwas zu essen mit, am Hauptmann musst du noch etwas bringen, weil das ist noch wichtig. Heute hast du Compliance-Schwierigkeiten vermutlich mit dem Vorgehen. Der Hauptmann bestechen, oder? So ist es gesehen. Nachher, der David hat seine Schafe wenn man hergegeben hat, das, was ihm der Vater gegeben hat, mitgenommen, ist zu seinen Söhnen, seine Brüdchen, noch während sie sich unterhielten, ich weiß gar nicht, ob das jetzt ist, gleich, kam Goliath von Gat wieder aus der Schlachtreihe der Philister herauf. Kam Goliath von Gat wieder aus den Schlachtreihen der Philister hervor und David hörte, wie er die Israeliten zum Zweikampf herausforderte. Da ist ihm gesagt, hast du gesehen, dort kommt er wieder. Nachher haben wir David fragte einige Soldaten in seiner Nähe, welche Belohnungen soll der Mann erhalten, der diesen Philister da erschlägt und die Schande von unserem Volk abwendet. Er hat es aus Schande empfunden, hat gemerkt, hey, da kommt einer und der verlästert das Heer von Gott. Das kann es ja nicht sein. Hey, das mache ich dir nichts. So nach dem Motto, hey, das ist das Heer von Gott, das ist das Volk von Gott und der kann einfach über euch herfahren. Einfach, die akzeptiere ich das. Wir können doch nicht dulden, dass dieser unbeschnittene Philister sich über das Heer des lebendigen Gottes lustig macht. Sie erzählten David noch einmal, welche Belohnung der König ausgesetzt hat. Ich könnte sagen, wisst ihr was? Ich war Tochter gesehen vom König. Ist aber näher in die Hose später, weil der König hat sich nicht ganz dran gehalten. Als Eliab, Davids ältester Bruder, ihn so mit den Soldaten reden hörte, wurde er zornig. Was hast du überhaupt hier zu suchen? Der jüngste Bruder, die wenigste Erfahrung. Der war sowieso, soll Gustav hüten. Ich weiss doch genau, wie hochnäsig und eingebildet du bist. Jetzt kommt der Gewissen nicht, he? Spür ich das? Du bist nur zu uns gekommen, um dir eine Schlacht anzusehen. Also so, der hintere Reihe, he? Ein bisschen Zuschauer sein. Vielleicht auch dumme Schnurren haben. Wir haben es besser nicht können machen. Also typisch Fußballfan vor dem Fernsehen, oder? Sowieso. Okay. Er drehte sich zu einem anderen um und fragte noch einmal nach der Belohnung. Und wieder erhielt er dieselbe Antwort. Wieso ihm die so wichtig ist, weiß ich nicht. Item. Ich kann wieder sagen, hat jetzt der Vater einfach so einen Zufallsgedanken gehabt? Hat ihm den Gott gegeben und gesagt, gehst du dorthin? Weil das Goliath-Problem hätte man lösen müssen. Das ist auch gelöst in der Landschaft gestanden. Und niemand hat das, der Saul ist ja daheim gewesen, übrigens, er war gar nicht auf dem Schlachtfeld gewesen, oder? Keiner hat sich dem Problem angenommen. Keiner hat gewusst, was macht man mit dem Goliath, weil sie haben einen riesen Respekt vor diesem Typ, oder? Du wisst ja, der war etwa, umgerechnet, knapp 3 Meter gewesen, hat einen Speer von einem Weberbaum, kennt man da nicht mehr, das ist, was man gewoben hat früher. Das war so ein kleiner Standli gewesen, plus minus etwa 4 Meter lang. Mit dem Eisenspitz voran, wenn der den geschossen hat, wenn er breit hat, hat es schon ein aufgeräumt. Also, und das war wieder die imposante Erscheinung, die er einfach nicht rein durch das Optische hat er so eine Furcht auf die Israeliten eingeflößt. Und dann hast du gemerkt, der David, der schaut das anders an. Der schaut das wirklich anders an. Und er hat den Geist Gottes gehabt und da ist er dann geführt worden, ist in Bach, hat 5 Steine genommen, hat Schleudern genommen. Und wenn wir die Geschichte kennen von David, der hat ja geübt ab und zu, wenn er die Schafe gehütet hat. Treffsicherheit, könnt ihr mit einer Schleuder schießen. Das ist nicht die da, sondern das ist die. So, und dann schießt man. Braucht eine rechte Übung. Aber Gott hat David befeigert und hat ihm den Mut gegeben. Das ist ja ganz wichtig. Er hat ihm den Mut gegeben, die Steine zu nehmen und zu sagen, so, jetzt gehe ich dem entgegen. Oder sinnliche Wissen. Ich denke, das hat jeder sicher von uns schon erlebt, wenn wir es spüren. Diese Schritte kann ich gehen. Und da ist Gott bei mir. Das ist einfach bei mir. Das ist nicht immer so, wohlverstanden. Also, wenn das David einfach so gemacht hat, oder einfach anderen im Selbstauftrag hat, das absolut in die Hose gehen können. Das wissen wir nicht. Aber David hat die Berufung gehabt, und hat sich dem gestellt, und hat nachher so eigentlich das Volk zum Sieg verholfen. Es ist weitergegangen, der Geschichte. David hat sehr erfolgreich die Kriege geführt, und nachher ist er nicht vom Saul gekommen, plötzlich hat er gemerkt, ups, da erwächst mir Konkurrenz. Das ist grösst, wahrscheinlich ist das mein Nachfolger. Und das hat er nicht so tatenlos hergenommen, sondern er hat probiert, David auszuschalten. Wir haben es gesehen, oder wir wissen es, die meisten sicher von euch, er hat 2 Mal Speer geworfen, als er Harfe gespielt hat. David war geschickt gewesen. Flinke Kerli hat dem ausweichen können. Speer ist in die Wange, zum Glück. Und nachher hat er eigentlich flüchten müssen und hat ein paar Leute um sich geschart, ein paar hundert die in Gnade gefallen waren beim Saul. Und ist mit denen im Prinzip durch die Wüste geflüchtet. Und der Saul ist so, schlussendlich so weit gekommen, dass er gesagt hat, jetzt muss ich den David mir vom Haus schaffen, weil das ist ein Problem für meine Zukunft. Und offensichtlich ist eigentlich, dass der Jonathan ist Saul König werden. Wo er gesagt hat, wenn der David wird, dann steht mein Haus. Also der ist das Königsreich wird nicht mehr vorgesetzt. Er ist im David, hat er David verfolgt. Und im Samuel 24, 1. Samuel 24, 1 bis 8, möchte ich mir noch kurz anschauen. Auch David zog weiter und blieb in den unzugänglichen Bergen bei Engedi. Kaum hatte Saul die Philister wieder aus dem Land vertrieben, da wurde ihm gemeldet. David ist jetzt in der Wüste von Engedi. Saul wählte 3000 Soldaten, Elite-Soldaten, aufgestanden. Das war die grobe Armee, das sind heute Grenadiers und so, also die ganz Burschen. Hat etwa 500 in Ungnade gefallen und Vaganten, könnte man zuerst so sagen, oder? Hat er nachher gejagt. Also, es macht Verhältnis 1 zu 6. Du hast eine ganz andere Ausbildung, eine ganz andere Ausrüstung. Ein Riesenherr, wenn man das überlegt, oder? Als sie bei den eingezäunten Schafweiden in der Nähe des Steinbocksbergs vorbeikamen und eine Höhle fanden, ging der König hinein, um seinen Notdurst zu verrichten. Wisst ihr, hinter der Höhle war es? David mit seinen Leuten. Nachher hat er das gesehen, oder? Einer von den Mann hat gesagt, als er gesagt, hey, jetzt ist die Gelegenheit da. Das ist die Gelegenheit, David. Hey, Mann, jetzt. Flüsterte einige von ihnen ihrem Anführer zu. Der Herr hat doch versprochen, dir eines Tages deinen Feind auszuliefern, damit du dich an ihm rächen kannst. Jetzt ist es soweit. Grösst wahrscheinlich haben sie den Feind verwechselt, dass das dann nicht der Saul ist gemeint war. Da schlich sich David nach vorne und schnitt unbemerkt einen Zipfel von Sauls Mantel ab. Doch er hatte ein schlechtes Gewissen dabei und sein Herz klopfte wild. Als er wieder zu seinen Männern kam, sagte er, der Herr bewahre mich davor, meinem König etwas anzutun. Denn er ist vom Herrn ernannt worden. Nein, niemals werde ich Saul töten, denn der Herr hat ihn zum König eingesetzt. David verbot seinen Männern, sich an Saul zu vergehen. Das ist für mich mega spannend, ich kann euch sagen. Jetzt hättest du ihn daheim gehabt. Oder du musst in die Wüste umflüchten. Du weisst nicht, wo du morgen zu essen her hast. Du musst dich irgendeinem Ort in diesem unwirtlichen Land musst dich bewegen und hättest eine Berufung zum König. Stell dir vor, wenn wir eine Berufung hätten in einem Ort und wir sind auf der Durchstrecke vom Leben, dann sagen wir, ja, hey, nochmal, ist denn die Berufung überhaupt eine Berufung? Oder Amitosche? Hat der Samuel doch den Falsch rausgelesen? Also spätestens dann, hier in diesem armen Raum, wie wir jetzt hier sind, ist das etwas anders, oder? Aber wenn wir wirklich in der Wüste sind, wenn es irgendwie 40 Grad ist, wenn nichts zu essen ist, also stell dir das vor, dann fragst du dich dann manchmal schon, oder im Durst vom Leben, wo wir den Alltag drinnen stehen, oder manchmal drinnen stehen, muss man so sagen, oder wenn es drauf aussieht in unserem Leben, ist dann der Beruf noch gültig oder nicht? Und sie ist gültig, kann ich sagen, sie ist wirklich gültig. Es ist manchmal nicht ganz einfach, in Berufung zu sein. Wir haben es vorher gesehen, der Saul hat das Heft in die eigene Hand genommen. Leider. Der David hat gewusst, wenn ich mit Gott unterwegs bin, ich nehme mein Heft in die eigene Hand. Mit ein paar Ausnahmen. Aber da hat er es nicht gemacht. Er hat ganz klar gesagt, das ist der König, den Gott eingesetzt hat. Und wenn Gott will, dass ich König werde, dann wird er zur rechten Zeit den Saul auf die Seite stellen. Wir wissen, es war nachher so, es hat noch ein anderes Erlebnis gegeben, wir lesen es jetzt nicht, wo sie wieder im Saul David nachher ist, der Saul wieder mit dem gleichen Machtverhältnis. Und dann haben sie geschlafen, der Saul, der stand so, der König zinnest, und dann haben wir die ganz engen vertraut, und dann kommt eigentlich der Soldaten. Was der David dann gestochen hat, weiss ich auch nicht. Der Vater gesagt, hey Giel, ich brauche etwa einen, zwei, die mitkommen, wir gehen ins Lager. Ist klar, was dort so geht, oder? Sind sie nachgegangen, reingeschlichen, oder grob natürlich. Und nachher sind sie beim Saul angekommen. Schön, mit Wasserhut nebenan, Speer im Boden. Und Rabbi sagt, das ist der Bruder gewesen vom Jab, vom Heerführer, das ist die Schwester Zeruiah, Halbschwester gewesen, ein Junior von dem, oder? Er hat gesagt, weisst du was, ich nehme den Speer, stiche ist zu, die Sache ist erledigt. Saul hat gesagt, der David hat gesagt, nein, gibt es nicht. Der lässt schon leben, der ist gesaubert vom Herr. Und den rühren wir nicht an. Und er hat wieder gesehen, er hat mit Gott hat, ist unterwegs und gewusst, Gott wird zur rechten Zeit das Problem lösen. Und das war sehr spannend gewesen. Und er ist dann zurück und hat nachher Saul, sein Volk, ist nachher auf den Rentenbergkette gegangen oder David mit seiner Leute auf den anderen. Und der David hat übergebrüllt und gesagt, hey Saul, ich habe etwas für dich, oder? Und dann hat der Saul Buße und gesagt, das ist ein Fehler, dass ich dich verfolge, deine Grossmut beschämt mich, oder? Das war so ein bisschen die Haltung, die der David hatte. David hat auch mit Tour geschrieben. Ganz böse, also zwei. Aber eine davon möchte ich kurz erzählen. 2. Samuel 11, das ist jetzt ein bisschen hinterher. Ich erzähle euch jetzt noch. Ich habe ein Lobpreisteam da dran, gell, Andrea? Ist gut. Noch ewig, Entschuldigung. Eines Nachmittags, als David seine Mittagsruhe beendet hatte, ging er auf dem flachen Dach des Palastes spazieren. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war, und schickte einen Diener los, der es herausfinden sollte. Es war spazierbar, wir kennen die Geschichte. Triab hat gekriegt, der Uriah, ihre Mann, war schon da. Er hat sie gereicht, ist mit ihr geschlafen, sie ist schwanger geworden. Er hat ihm gesagt, und er gesagt, das ist jetzt ganz eine dumme Situation für mich. Das ist wirklich blöd. Das ist wirklich blöd. Ich bin daheim, oder? Habe meinem Nachbar seine Frau genommen. Und er kämpft. Und hat gesagt, also weißt du was, ich bin ja clever Wurst. Dort hat er Gott zum Spiel ausgenommen. Hat selber gehandelt. Hat er Uriah heimgereicht und denkt, weißt du was, da geht es jetzt der Frau, oder? Dann ist ja die von dem schwanger, nicht von mir. Das Kuckuckszing, oder? Hat aber das nicht gemacht, ist unten nachher, ist er bei der Wache geschlafen, der Uriah, ist jetzt zur Frau, oder? Dann hat er eine Sache gemacht, oder? Hat er noch eins geschickt, hat auch nicht gefolgt. Dann hat gesagt, das machen wir jetzt. Das ist eine ganz blöde Situation, oder? Dann hat er gesagt, also gut, Konsequenz, oder? Hat ihm einen Brief mitgegeben, Uriah hat ihm abgegeben, wir kennen die Geschichte, der Uriah ist schon umgebrungen worden, auf Befehl von David. Der David hat Bathsheba genommen, hat sie schnellstmöglich geheiratet, dass jemand so aussieht, dass es drinnen gelegen ist, bis das Kind auf die Welt gekommen ist. Und dann ist der Nathan gekommen, hat ihm eine Geschichte erzählt von dem Armen, der ein Schaf hatte. Und ein Reicher hat ihm das Schaf genommen, weil er es nicht geruht hat, aus seinem Schaf eins zu nehmen, um den Gast aufzudecken. Und dann hat er ihm gesagt, ist der David hässiger? Ich sagte, es kann ja nicht sein, dass es jemand macht. Oder? Dann hat der Nathan gesagt, du bist der Mann, du hast das gemacht, oder? Und David ist dann auf die Knie gesagt, da habe ich effektiv jetzt eine ganze krumme Tour geschrieben, oder? Völlig krumm, völlig schräg, oder? Hat Buße da gehabt, wo er gesagt hat, Herr, ich liefere mit dir aus. Er hat nicht gesagt, ja, das kannst du jetzt nicht zu eng sehen, das ist ja heute, was soll's, machen wir heute eigentlich so, oder? Nein, er hat wirklich Buße da gehabt, er hat gesagt, Herr, das ist nicht gut, was ich gemacht habe, es ist wirklich nicht gut. Und Gott hat gesagt, also gut, ich vergebe dir, aber dein Sohn wird sterben oder Bathsheba wird gebären. Und du wirst in deinem Haus, in der Familie, immer ein Puff haben. Das sehen wir nachher, Aber es wird jetzt zu weit. Das war eine Tour, wo der David leider in seinem Leben eine krumme Tour geschrieben hat. Okay. Wenn er auf Gott gelassen hat, wenn er aus seinen Schafen eins genommen hat, wäre das auch nicht passiert. Aber es sind nicht ganz alle Daten, die wir machen, ohne Folgen. Gewisse Sachen einfach Folgen. Und darum gilt es sich gut zu überlegen, bei gewissen Sachen, was hat in unserem Leben das für Folgen. Gewisse Sachen werden uns Gott endgültig diskussionslos, aber gewisse Sachen haben Folgen in unserem Leben. Okay. Ganz kurz Fazit. Von meiner Seite her bringt eure Situationen vor Gott. Das kann kurz ein Gebet sein, das kann morgen sein mit dem Start. Der Sente, Sanger ist, achtet nicht einmal in eurem Leben alltag, wo gibt Gott mir ganz kleine Finger zeigen, wo führt mich Gott, wo ich es gar nicht merke. Und spektakulär, einfach, Bewahrung und gibt ganz viele Sachen, bin überzeugt. Bittet ihn, eure Arbeit, euer Tun, euren Alltag zu segnen. Er will es gerne machen, dass ihr einfach so geführt werdet, wie wir dort der Saul hat gesehen, wo er zum Samuel geführt wurde, oder wie der David seine Stifte hat absolviert im Königshof, unspektakulär, einfach so, weil Gott ihn so vorbereitet hat, überzeugt. Gott ist mit uns genau gleich unterwegs wie mit diesen zwei. Es gibt noch x Beispiele in der Bibel. Sehr spannend. Geht mit dem Herrn, bringt ihr einen Weg. Er ist bei euch. Und auch wenn es im Leben manchmal wirklich Stub zu hergeht, vergesse ich beruflich nicht, dass der Gott auf der Seite hat. Weil Gott ist nicht gefühlt weit. Mal, er ist gefühlt weit oder gefühlt noch, je nachdem. Aber realistisch tun Gott, tun unsere Gefühle die Distanz oder unsere gefühlte Nähe, tun nicht Gottes Nähe zu unserem Leben bestimmen. Gott ist nicht unser Gefühl unterlegen.